Ich bin jetzt verbunden mit Klaus Armbruster. Klaus Armbruster lebt in Bilbao und wir wollen nochmal heute über die Situation im Baskenland reden. Hallo Klaus, schön, dass du da bist und Zeit gefunden hast am 1. Mai.
Schönen guten Tag. Unsere Demo ist erst heute Abend.
Ach so, die ist erst heute Abend. Und erwartest du viele Leute zu der Demo?
Hier sind die Demos ziemlich getrennt, von daher sind wir hier um Mittag, jede Gewerkschaft hat eine eigene Demo und von daher, wenn das zu unserer Demo, werden da nicht so viele Leute kommen. Mhm. Wenn es 500 sind, ist gut.
Okay, und damit sind wir ja schon mitten im Thema im Grunde genommen. Dann frage ich da auch gleich weiter, hat die augenblickliche Pandemie Auswirkungen auf die Demonstrationstätigkeit?
Ich würde sagen, ziemlich wenig. Sie hat insofern einen Einfluss, dass die Demos anders ablaufen. Nicht in großen Reihen, sondern in Kolonnen. Und das wird in der Regel auch sehr, sehr genau eingehalten, um einfach keine Angriffsflächen zu bieten. Mhm. Aber die Häufigkeit der oder Regelmäßigkeit von Demonstrationen, die ist gleich geblieben.
Mhm. Also
da gibt es keine Einschränkungen.
In Kolonnen heißt, dass die Leute in Blocks gehen und dann aber mit Abständen, oder was heißt das?
Nee, das heißt in Reihen.
Ach, in Reihen, okay.
Also je nachdem, wie breit die Straße ist, sind es zwei oder drei oder vier Reihen und da gehen Leute halt mit 1,50 Meter Abstand. Mhm. Dadurch werden die Demos deutlich länger, deutlich größer, weil natürlich nicht so viele zusammengehen.
Mhm. Klaus, du bist ja aktiv in dem deutsch-baskischen Kulturverein Baskale. Und ihr engagiert euch in puncto Geschichte und Geschichtsaufarbeitung und im Tourismus. Ihr macht Stadtführung zum Beispiel in Bilbao und macht Exkursionen ins Baskenland oder machtet. Wie sieht das jetzt aus in Zeiten der Pandemie und wie sah es im letzten Jahr aus, 2020?
Die Antwort ist einfach. Es ist gleich null. Mhm. Wir hatten jetzt im Frühjahr nochmal so einen Anflug von Tourismus, aber das waren erstens wenige und zweitens waren das die typischen traditionellen Touristen. Also unsere alternativen Angebote, die sind praktisch seit mehr als einem Jahr auf null gegangen. Was wir machen, ist nach wie vor, wir machen hier auch alternative Stadtteilführungen für Leute von hier. Nämlich, wir leben hier in einem ehemaligen Minengebiet und da gab's eine große Arbeitertradition, da gab's eine große Organisationstradition und da gibt's viele Geschichten zu erzählen und die jüngeren Leute, die kennen diese Geschichten gar nicht mehr, weil die schon 40 Jahre alt sind, die Bergwerke sind zu und da gibt's viel zu vermitteln.
Mhm.
Und das können wir natürlich weitermachen.
Und hast du den Eindruck, dass das Interesse jetzt von den Einheimischen größer geworden ist?
Also was jetzt Geschichte betrifft, nicht. Was ich feststellen konnte, war, also ich bin nur in einer anderen Initiative, das ist so ein Kulturcafé, da machen wir Theater, da machen wir kleine Konzerte. Da machen wir Buchvorstellungen und alles Mögliche. Und da hatten wir, das ist ein Konzept, das hier im Baskenland nicht so üblich ist. Und da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass plötzlich ziemlich viele Leute gekommen sind. Und wir hatten, also es gibt keine Veranstaltungen, die nicht sozusagen voll sind, weil da hat sich was verändert. Die Leute sind dankbar für alles, was überhaupt noch stattfindet.
Das heißt jetzt also, es finden auch jetzt im Augenblick oder fanden Veranstaltungen statt, so wie du das jetzt beschrieben hast. Das ist ja zum Beispiel hier nicht der Fall.
Mit der Einschränkung, dass es immer wieder Situationen gab, wo das total gestoppt wurde. Also momentan ist es so, praktisch ist es nicht möglich, weil bis auf die Essenszeit ist es verboten, in einem Gastlokal sich aufzuhalten. Mhm. Das heißt, Zum Essen kannst du da reingehen, aber dann nach der Essenszeit um 4 müssen alle wieder raus. Und da ist nur noch auf der Straße, also in Straßencafés, kann man sich aufhalten. Das heißt, für uns in diesem Kulturcafé, weil wir kein Essen haben, ist praktisch nichts mehr möglich. Nur am Sonntag. Und zwar ausgerechnet am Sonntag, weil die Zeit ist von 1 Uhr bis 4 Uhr und dann organisieren wir von 1 bis 4 ein Konzert und das ist legal.
Also wie wird denn sowas begründet dann? Ist am Sonntag das Virus nicht so ansteckend?
Das ist hier irgendwie eine ziemlich strittige Frage. Also dahinter steckt natürlich der implizite Vorwurf, dass in den Kneipen der Virus verbreitet wird. Ja. Und nichts ist falscher als das, weil in den Kneipen da die Leute, die da arbeiten, die legen großen Wert drauf, dass die Regeln eingehalten werden, dass nicht mehr als 4 am Tisch sitzen und oder dass alle sitzen. Und also das ist, wir haben hier ein Phänomen. Bis vor 2 Wochen waren die Kneipen bis um 8 Uhr geöffnet. Bis um 8 Uhr war alles geregelt mit den Abständen, mit dies und das. Und von 8 bis 10, um 10 ist Ausgangssperre, von 8 bis 10 guckt hier niemand mehr nach irgendwas. Das heißt, von 8 bis 10 treffen sich Massen von Leuten irgendwo auf Plätzen, in Ecken und. Das heißt, die Kneipen haben eigentlich eine positive regulative Wirkung und wenn die zugemacht werden, also es wäre viel vernünftiger, die Kneipen bis um 11 zuzumachen und um 11 zu sagen, hier, jetzt müsst ihr aber nach Hause gehen. Und aber das passiert nicht und das ist der Hintergrund. Aber und die Kneipen, die Kneipiers, die sind natürlich fürchterlich sauer, dass sie erstens den schwarzen Peter gekriegt haben. Es gibt auch keine Untersuchung, dass da irgendwie mehr Ansteckungen stattfindet. Also nicht mehr oder deutlich weniger als in Fabriken oder in großen Einkaufszentren.
Das scheint ja überall in Europa der Trend zu sein. Ja. Also die Industrie auf Volldampf weiterlaufen lässt und die Pandemie meint, in den Griff zu kriegen, indem man die privaten Kontakte einschränkt und bei den kleinen Gewerbebetreibenden. Das scheint ja dann in Bilbao auch so zu sein. Und wie wird die Ausgangssperre eingehalten?
Relativ großzügig. Also ich sehe bis um 11 Leute noch, also jetzt keine Massen, aber Leute noch nach Hause kommen und da gibt es auch keine Probleme. Da hält sich die Polizei zurück.
Und es wird auch nicht darüber diskutiert, ob Ausgangsbeschränkungen sinnvoll sind oder nicht. Weil hier hat es halt.
Ja, das wird schon diskutiert, aber das ist keine große Diskussion, die irgendwo in den Medien oder so großen Raum einnimmt. Nee, das ist, was eher diskutiert wird, ist ja wie. Und in Madrid, da sind die Kneipen nicht geschlossen. Und in Madrid, da ist bis 11 Uhr und. Das versteht niemand. Aber das war von Anfang an so. Die Maßnahmen waren sehr unterschiedlich regional und klar, dahinter stecken politische Konzepte und das ist zum Beispiel, dass hier Tourismus aufläuft, das ist irgendwie, das versteht überhaupt niemand und das sind Leute auch tierisch sauer, weil wir dürfen im Moment, also jetzt ganz im Moment darf ich nicht aus Bilbao raus. Das ist, weil die Ziffern, die sind über 500 pro 100.000 und das heißt, wir haben sozusagen Bewegungsverbot. In Bilbao ist es natürlich relativ, weil Bilbao groß ist, aber für die kleinen Orte heißt das, die über 500 liegen, heißt das, dass die nicht mehr raus dürfen. Und gleichzeitig kommen hier Engländer und Deutsche und machen hier Urlaub. Versteht niemand.
Ich meine, Bilbao war ja sowieso immer mit Tourismus überlaufen ziemlich. Das ist also von internationalem Tourismus auch. Das ist also jetzt zum Teil läuft das auch noch weiter.
Ja, aber minimal. Das ist vielleicht, das sind keine 5% von dem, was es in der Vergangenheit war. Also Tourismus ist hier praktisch tot. Viele Hotels haben zu noch. die haben gar nicht alles aufgemacht und ja.
In der Vergangenheit?
Tourismus ist kein. Und jetzt haben wir ja, sind wir in der glücklichen Lage, dass sie uns die Fußball-Europameisterschaft weggenommen haben. Und weil die baskische Regierung hat gesagt, also es müssen bestimmte Zahlen, also Ziffern in den Krankenhäusern und die Ansteckungszahlen, die müssen so und so Zahlen erfüllen. Und wenn das nicht so ist, dann lassen wir keine Zuschauer ins Stadion. Und über diese Entscheidung hat die UEFA entschieden, Bilbao den Sitz als Austragungsort wegzunehmen. Mhm. Das ist jetzt in Sevilla. Sevilla ist alles anders, offenbar.
Aber ich meine, die ökologische Situation in Bilbao war ja immer so, dass die Stadt sehr unter dem Massentourismus gelitten hat. Das müsste dann ja jetzt besser sein.
Da hat sich viel verändert. Also ich würde gar nicht sagen, dass insgesamt Bilbao unter dem Tourismus gelitten hat. Es waren einzelne Stadtteile, die Altstadt, vor allem die Altstadt. Und da ist, wir sind unter uns in der Altstadt. Das ist seit einem Jahr ganz eindeutig.
Und das empfindest du als positiv?
Für das Leben hier, für das öffentliche Leben, ist es unbedingt positiv. Mhm. Also da sind sich auch viele einig. Das heißt nicht, dass jetzt plötzlich die Kneipen verlassen sind. Im Gegenteil, also wenn hier schönes Wetter ist und keine Beschränkungen bestehen, dann sind die Kneipen voll, die Straßencafés voll. Also da reichen die Einheimischen reichen aus, um die Gastronomie am Leben zu halten.
Ja, das sieht man ja auch im Baskenland in den kleineren Städten dann, wo nicht so viel Tourismus ist, da sind die Kneipen ja auch oft ziemlich voll.
Ja, ja.
Wenn du jetzt zurückblickst auf ein Jahr Pandemie, wie würdest du das einschätzen? Ich meine, ich habe das vor einem Jahr haben wir telefoniert, da wart ihr, glaube ich, noch in eurer Wohnung, durftet da die Wohnung nicht verlassen.
Ja, genau.
Also, und was hat sich dein Leben in der Stadt verändert in diesem einen Jahr?
Was sich verändert hat, ist, also ein wesentlicher Punkt ist, dass uns die Treffpunkte zum Teil weggenommen wurden, zeitweise komplett. Also wenn für uns sind die Kneipen enorm wichtig. Das sind nicht nur, um was trinken zu gehen, sondern das sind kommunikative Punkte. Und wenn die Kneipe geschlossen ist, dann gibt es keinen Punkt, wo man sich treffen kann, wo man sich unterhalten kann, wo man Leute sehen kann. Und das ist ziemlich gravierend. Also die Bedeutung von Gaststätten, die ist mir nie so deutlich vor Augen gewesen wie jetzt im letzten Jahr. Und natürlich immer mit Schwankungen. Mal geschlossen, mal offen, und dann haben sie geklagt, dann muss die Regierung wieder einen Rückzieher machen und dann nur im Inneren und dann, also ständig, wir haben ständig irgendwelche Änderungen. Und das ist jedenfalls, das ist ein wichtiger Punkt. Und die Gewohnheiten haben sich verändert. Also wir, mein Umfeld, wir legen Wert drauf, mit bekannten Leuten unterwegs zu sein und zumindest minimal irgendwelche Abstände oder natürlich Masken zu tragen und minimal Abstände zu halten. Und das heißt nicht, dass wir keinen Körperkontakt haben, aber nicht wie das sonst so ist mit allen möglichen, sondern mit einem beschränkten Umfeld. Und da hat sich schon was verändert. Und also ich gehe von 8 bis 10 gehe ich nicht auf den Platz, wenn da irgendwie Halligalli ist. Mhm. Das ist eindeutig. Mhm. Und ich bin bisher verschont geblieben.
Das hat eventuell dann noch Auswirkungen auf die politischen Aktivitäten, ne? Also wenn keine Treffpunkte mehr da sind, das ist ja so ähnlich wie in Deutschland dann. Du hast keine Treffpunkte hier, zumindest in kleineren Städten oft nicht. Und kannst dich eigentlich nur immer telefonisch mit Leuten verabreden, sonst triffst du überhaupt keinen. Die Leute sitzen isoliert zu Hause vor der Glotze. Und ich war ein paar Mal ja im Baskenland, da habe ich das eben genau das immer anders erlebt. Aber sieht das jetzt so aus, als würde man im Baskenland in Richtung deutsche Verhältnisse sein?
Generell ist das so. Also ich als Deutscher merke, dass es in die Richtung geht. Aber was die politische Organisierung betrifft, das trifft nicht zu. Die hat im Gegenteil, die hat ganz neue Blüten entwickelt. Und zwar wird die politische Organisierung, die fand auch vorher nicht in den Kneipen statt, eher so informelle Begegnungen, sondern das ist ein Rückzug in die Kommunallokale, die wir halt haben. Besetzte Häuser, besetzte Zentren, zum Beispiel auch dieses Kulturcafé, und da findet Organisierung statt. Also sozusagen außerhalb der Sichtweite von irgendwelchen Kontrolleuren. Und da treffen sich dann auch mehr als vier Leute, als die genehmigten vier Leute. Und da wird viel organisiert. Also was ich hier beobachtet habe im letzten Jahr, dass es ganz neue Organisationsstrukturen gab. Da gab es erst diese Solidaritätsnetze, die sozusagen auf nachbarschaftlicher Ebene Notsituationen versucht haben zu lösen. Und aus diesen Netzen sind, wie soll ich sagen, so eine Art Basisgewerkschaften entstehen, also so Basisgruppen, die zum Beispiel zum Thema Wohnungsnot oder Zwangsräumung arbeiten, die Leute organisieren, aber nicht so als Serviceleistung, sondern da gibt es eine Vollversammlung, und die Vollversammlung, die beschließt Maßnahmen, die eine Person aus diesem Kreis betrifft. Und das ist sehr positiv. Da gibt es eine außerinstitutionelle Organisierung, die für hiesige Verhältnisse ziemlich neu ist. Mhm. Und die sozusagen an den Gewerkschaften, an den offiziellen Gewerkschaften vorbeigehen, weil die nicht in der Lage sind, auf solche Probleme zu reagieren.
Mhm. Könntest du das mal am konkreten Beispiel deutlich machen? Weil ich das ein bisschen abstrakt jetzt finde, so. Das
ist ja dann gut. Es gibt eine Gruppe, die haben vorher zum Thema Gentrifizierung gearbeitet und solche Geschichten wie diese Europameisterschaft. Und die haben sich jetzt das Thema Zwangsräumung und Probleme mit Mieten vorgenommen. Das heißt, viele Leute sind, also arme Leute, die sind mittlerweile in die Situation gekommen, weil sie keine Einnahmen mehr haben, in die Situation gekommen, dass sie ihre Mieten nicht mehr bezahlen können. Manche, die hat noch nicht mal mehr Geld, um sich zum Essen zu kaufen. So, und die haben sich bekannt gemacht mit Plakaten und Telefonnummer, und die funktionieren nach wirklich so, also Vollversammlung hört sich nach vielen an. Das sind, 10, 15 Leute, die organisieren ein Treffen, und da werden dann Probleme besprochen. Dann werden Strategien besprochen, die verhandeln dann auch mit Institutionen, aber immer unter der Perspektive sozusagen, was für die Leute, und die Leute sind selbst beteiligt, auf der Ebene was zu organisieren. Mhm. Und das hat ziemlich um sich gegriffen, das ist ziemlich erfolgreich, dieses Konzept. Die mussten sich jetzt teilen, weil sie zu viele geworden sind, und weil zu viele, also sowohl Leute, die da mitarbeiten, als auch Leute, die kommen und sagen, hier könnt ihr uns nicht ein paar Tipps geben, wie wir unsere Wohnung noch halten können. Und da gibt's Demos, also wenn die Polizei sich angesagt hat, zu dem und dem, nicht die Polizei, die Zwangsräumung ansteht, zu dem und dem Termin, und dann läuft da Polizei auf, und dann kommen viele Leute und schützen diese Leute, die da zwangsgeräumt werden. Mhm. Und da gab's auch schon ein paar Erfolge. Manchmal sind die nur relativ, also dass die Leute nicht auf die Straße geworfen werden, sondern zumindest im Hotel untergebracht. Aber da läuft viel Mobilisierung, und da sind auch viele Leute beteiligt, vor allem junge Leute. Und das sind neue Modelle, mhm, die an den Parteien und Gewerkschaften vorbeigehen. Und das ist sehr positiv.
Also so eine Selbstorganisation an bestimmten sozialen Problemen. Wie sieht es denn im Augenblick so mit der ökologischen Bewegung aus im Baskenland?
Ziemlich mau. Ziemlich mau. Die Gewerkschaften, die eher oder am ehesten sozusagen eine Stimme darstellen könnten, um Alternativen zu fordern, dass es in Zukunft keine Pandemien mehr gibt, die sind gerade mit was anderem beschäftigt. Die sind im Abwehrkampf und um die Arbeitsplätze zu erhalten, die jetzt überall in Frage gestellt sind. Mhm. Und die Politik ist mit in höheren Sphären, das heißt im Prinzip eine wirkliche Konsequenz aus der Pandemie, aus der Entstehung von Pandemie zu ziehen, da gibt es keine öffentliche Diskussion. Und das hat viel nicht nur mit Ökologie zu tun, das ist aber durchaus schon sehr viel. Der einzige Punkt, der diskutiert wird oder sehr umstritten ist, ist das Gesundheitssystem. Was soll mit dem Gesundheitssystem passieren? Soll weiter privatisiert werden oder soll das öffentliche System ausgebaut werden? Da sind die Parteien, also die linken Parteien und die Gewerkschaften sind da dran. Aber was Ökologie betrifft, Es ist traurig. Es ist traurig. Ich habe diesen Begriff Zoonosen, den habe ich zum ersten Mal aus Deutschland gehört. Mhm. Und den habe ich glaube, das hat gedauert bis September oder bis im Herbst, dass ich diesen Begriff zum ersten Mal hier in der Zeitung gelesen habe. Das heißt, das sind Defizite, enorme Defizite, auch Bewusstseins- oder Informationsdefizite. Und klar, angesichts solcher Defizite fängt nicht irgendwie Podemos oder die baskische Linke an, über Zoonosen zu reflektieren. Sondern, also da sind wir euch deutlich hinterher.
Naja, in der Öffentlichkeit wird das ja auch nicht diskutiert. In der breiten Öffentlichkeit jedenfalls nicht, aber
immerhin
sind ein paar Publikationen dazu erschienen und man kann sich schon informieren, aber da müsste man ja über die Ursachen der Pandemie reden und das wird natürlich hier auch tunlichst vermieden, weil man dann einfach auch industrielle Interessen tangieren würde und da, wenn man da was verändern würde, und das ist nicht beabsichtigt. Die Fleischindustrie läuft weiter auf Hochtouren und es soll Fleisch exportiert worden, obwohl hier in Deutschland zurzeit eben auch noch die afrikanische Schweinepest grassiert und die Vogelgrippe und sind also drei Pandemien im Grunde im Augenblick und es gibt ja Leute, die Epidemiologen, die sagen, also es ist nur noch eine Frage von relativ kurzer Zeit, dass eine Zoonose der afrikanischen Schweinepest auch auftritt. Mhm. Also es ist im Grunde ist diese Pandemie ist ein grundlegendes Umweltproblem. Es ist ein Kollabieren von Teilen der Umwelt und die hat jetzt auch in Europa und weltweit drastische Konsequenzen. Und meiner Einschätzung ist es nur der Anfang. Im Grunde müsste man genau darüber reden. Ja, dass also die Lebensgrundlagen und die sozialen Beziehungen alle kaputt gemacht werden auch, ne, durch diese ausufernde Produktion, die dann von anderen Lebewesen, von Zoonosen in dem Fall halt auch besetzt werden, mit den entsprechenden Schäden, die dann dadurch entstehen.
Ich habe dazu ein kleines Beispiel. Und zwar im Süden von Navarra, an der Grenze zu Soria, also Soria gehört zu Kastilien, zur Region Kastilien, da sollen zwei Megafarmen, Rinderfarmen eingerichtet werden. Die in Navarra, da sollen 7000 Stück Vieh bewirtschaftet werden und die in Kastilien, also die sind 90 Kilometer entfernt und das ist dieselbe Kooperative, dasselbe Unternehmen, die Anträge gestellt hat. Und da sollen es 23.000 sein. 23.000, das wäre so viel Rinderbestand wie in ganz Navarra. Und die versuchen jetzt gerade die notwendigen Genehmigungen zu kriegen. Die müssen dann noch ein Wasser, wie heißt das noch, Grundwasser Studie da machen und das ist Einmal ist die Grenze ein Problem, weil südlich von der Grenze, da die Regierung, die stimmt dem Konzept zu. Nördlich von der Grenze, die andere Regierung stimmt dem nicht zu. Da geht's ums Wasser. Es geht natürlich auch um die Gülle und die Reste, die da produziert werden, was mit denen passiert. Aber dieses Konzept an sich,
das ist Wahnsinn.
Das könnte ja auch ein politisches Thema werden.
Also ja, klar, das zum Beispiel. Speziell bei Rinderzucht. Also
wir sind da 120 oder 140 Kilometer davon entfernt. Das ist nur ein lokales Problem. Und ich denke, an so einem Thema könnte man ziemlich viel deutlich machen.
Ja, das ist natürlich kein lokales Problem, weil diese Rinderzucht weltweit, die trägt total zum Methanausstoß bei. Das ist also mittlerweile ein schwerwiegender Faktor bei der Klimaveränderung. Die Riesenrinderherden in Südamerika und wenn die jetzt auch in Europa noch vergrößert werden, das ist also komplett kontraproduktiv und wird den Zusammenbruch des Klimas total beschleunigen. Also das ist also gerade Rinderzucht ist also unglaublich schädlich fürs Weltklima.
Ja.
Also man kann es gar nicht mehr lokal diskutieren. Das hat also für weltweit Bedeutung dann. Aber das ist der absolute Wahnsinn, der überhaupt nicht dann diskutiert wird. Ne? Also diese industrialisierte...
Das ist eine vergebene Chance.
Ja, aber ich meine, im Grunde leben wir im Augenblick mitten in einer ökologischen Katastrophe schon und die Pandemie ist der Anfang. Ist erst der Anfang. Und ja, wie wird es denn da so diskutiert? Hoffen jetzt alle wieder, dass es in kurzer Zeit wieder so wird wie früher oder wie ist es da?
Ich glaube, dass die meisten haben das schon klar, dass es so wie früher wird es nicht mehr, irgendwas bleibt. Und also sei es in unseren Bewusstseinen oder wie auch immer als Regel oder was weiß ich, wie lange die Masken noch aufgesetzt werden müssen. Ich glaube, die meisten haben das verinnerlicht, dass es nicht mehr so wird. Wobei, also ich bin da nicht so nur negativ und ich sag, es hat sich auch was zum Positiven verändert. Also zum Beispiel diese außerinstitutionelle Organisierung, von der ich gesprochen habe, das finde ich sehr positiv. Mhm. Das heißt, es gibt neue Konzepte, was wir da in dem Kulturcafé erleben, dass Leute plötzlich Schlange stehen und sich vorher anmelden, das gab's vorher nicht und das sind positive Aspekte und von daher wir müssen abwarten und mit einem bestimmten Pragmatismus an die Dinge rangehen und auch optimistisch sein. Also optimistisch in der Hinsicht, dass wir dranbleiben müssen an den Themen und die bearbeiten müssen, weil sonst ändert sich nichts.
Okay, dann belasse ich es dabei jetzt, weil das ein sehr schönes Schlusswort war.
Ja.
Und wünsche dir noch alles Gute für den Rest des 1. Mai und eine kämpferische 1. Mai-Demonstration heute Abend. Und ich denke, wir werden uns demnächst über Radio Flora wiederhören.
Ja? Vielen Dank.
Ja, tschüss.
Ciao.